Im Mai 2014 wurde in Indien das Unterhaus für das gesamtindische Parlament gewählt. 814 Millionen Wahlberechtigte haben ihre Stimme abgegeben. Das sind 66,4% mehr Wahlbeteiligung als jemals zuvor. 92% der arbeitenden Bevölkerung Indiens sind im informellen Sektor beschäftigt. Das bedeutet, sie arbeiten ohne Kranken-, Unfall- oder Rentenversicherung, entweder als Müllsammler, Hilfsarbeiter oder in sogenannten Spitzbuden, in denen Schuhe und Kleider für westliche Unternehmen hergestellt werden. Durch die Marktöffnung Indiens kam es zu einer sozialen Polarisierung, die zwei schwerwiegende Phänomene mit sich brachte. Einerseits kam es in den letzten Jahren zu zahlreichen Bauernselbstmorden. Das ist schlimm, weil Indiens wichtigste Einnahmequelle bleibt immer noch die Agrarwirtschaft. Diese macht rund 20% des Bruttosozialproduktes aus. Andererseits wurde durch die soziale Polarisierung der politische Aufstieg der hindu-nationalistischen Partei, kurz BJP, bestärkt. Mit 31% der Stimmen hat sie in der diesjährigen Parlamentswahl die Mehrheit erreicht. Dominik Müller, Autor des Buchs Indien, die größte Demokratie der Welt, Marktmacht, Hindu-Nationalismus, Widerstand, hat sich mit der rechtskonservativen Partei auseinandergesetzt und erklärt kurz ihre interne Struktur.
Die BJP ist der politische Arm der hindu-nationalistischen Bewegung, die einen Dachverband hat, der sich Sangh Parivar nennt, also übersetzt die Heilige Familie. Zwei zentrale Organisationen innerhalb dieser heiligen Familie ist der Weltrat der Hindus, die praktisch eine ähnliche Rolle einnehmen will für den Hinduismus, wie sie der Vatikan für den Katholizismus darstellt. Und die zweite absolut zentrale Organisation ist Rashtriya Swayamsevak Sangh. Das ist ein nationaler Freiwilligendienst mit einem sehr, bisweilen sehr paramilitärischen Erscheinungsbild, mit körperlichen Ertüchtigungsübungen, mit ideologischer Indoktrination. Mit ungefähr 6 Millionen Mitgliedern. Und diese nationale Freiwilligenorganisation RSS wird sozusagen als das Rückgrat der Heiligen Familie betrachtet.
Wie kommt es zu dem Wahlsieg dieser rechtskonservativen Partei? Hierfür gibt es mehrere Gründe. Die Kongresspartei unter Indira Gandhi litt in den 80er und 90er Jahren unter zahlreichen Korruptionsvorfällen. Die BJP hingegen hat durch strukturierte Parteidisziplin, vermutlich aufgrund der RSS-Schulungen, sehr wenige Korruptionsfälle zu vermelden. Durch die Marktöffnung und die Niederlassung westlicher Unternehmen in Indien ging die soziale Schere immer weiter auseinander. Die Konzentration des Reichtums ist enorm und die Korruptionsvorfälle steigern die Unzufriedenheit der indischen Bevölkerung. Müller sieht vor allem in dem Spitzenkandidaten der BJP, Narendra Modi, einen guten Strategen, der weiß, wie er die Sympathie der Wähler für sich gewinnen kann.
Viele der Führungspolitiker der BJP kommen aus höheren Kasten, sind Brahmanen. Dann die Mitglieder des RSS sind traditionell vor allem männliche Mitglieder der Mittelschicht. Und um dieses Image loszuwerden, hat halt Narendra Modi auf jeder Wahlkampfkundgebung betont, dass er der Sohn eines Teeverkäufers ist, dass er selber aus einer der sozial benachteiligten Kasten kommt, um praktisch den potenziellen Wählerinnen und Wählern aus den ärmeren Bevölkerungsschichten und den niederen Kasten in Indien zu signalisieren: Ich bin einer von euch und schaut her, ich habe es geschafft an die Spitze der Partei und ich verspreche euch, ich werde auch was für euch tun und ihr gehört mit zu uns und wir berücksichtigen euch, wenn wir unsere Konzepte des hinduistischen Indiens entwickeln.
Das wirtschaftliche Modell der BJP gilt auch für große europäische Unternehmen als äußerst lukrativ. Indien ist eines der Länder, das am meisten Atomstrom produziert. Die Tatsache, dass das Land im Gegensatz zum Iran den Nichtverbreitungsvertrag von Kernwaffen nicht unterschrieben hat und trotzdem weiterhin mit Nuklearmaterial beliefert wird, deckt das Vorhaben der europäischen und amerikanischen Wirtschaft auf. Es steckt der mögliche Gewinn dahinter und das Ziel ist es, Indien mehr an den Westen zu koppeln. Es ist an sich ein klarer Fall einer Win-Win-Situation, in der beide Teilnehmer profitieren, so Müller.
In Narendra Modis Gujarat sind sämtliche deutschen Chemieriesen, haben da zum Beispiel investiert. LANXESS, Bayer, BASF, alle haben dort Produktionsstätten, weil er auch sehr vorteilhafte Bedingungen für Investoren bietet, Steuernachlässe, Infrastruktur und so weiter. Man muss auch dazu sagen, dass in dem Bundesstaat Gujarat, wo Modi seit mehr als 10 Jahren regiert, hat er eine sehr investorenfreundliche Politik schon etabliert. Und darüber hinaus gilt Gujarat bis heute als Bundesstaat, mit die wenigsten Streiktage in Indien hat, wo Kleinbauern für industrielle Großprojekte schneller enteignet werden als in den meisten anderen indischen Bundesstaaten. Und das sind natürlich zwei wesentliche Merkmale auch für die Investorengemeinde, jemanden wie Narendra Modi zu unterstützen. Weil das sind die Hindernisse, die Geld kosten und schlecht sind zum Schluss für die Jahresbilanz. Und Investoren haben direkt eingegriffen natürlich in Form von Berichten über die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung, die zum Beispiel von der US-Bank Goldman Sachs verfasst worden sind, wo explizit darauf hingewiesen wird, dass Narendra Modi und seine BJP eine gute Option wären für die internationale Investorengemeinde. Das steht da wortwörtlich drin in diesem Bericht. Die Unterstützer Modis, darunter viele elektronische Medien, haben gesagt, also wenn sogar eine in ihren Augen seriöse Bank wie Goldman Sachs Narendra Modi als einen guten Premierminister ansieht, welche Gründe braucht man noch mehr, um ihn zu wählen?
2002 gab es in dem von Narendra Modi verwalteten Bundesstaat Gujarat mehrere antimuslimische Pogrome, bei denen zahlreiche Musliminnen gejagt und Frauen vergewaltigt wurden. Diese Pogrome wurden offiziell von dem Welthindurat organisiert und von Mitgliedern durchgeführt. Die Polizei schaute damals tatenlos zu und deckt bis heute mehrere Täter, sodass diese immer noch frei herumlaufen. Narendra Modi enthält sich, was dieses Thema betrifft. Und auch westliche Politiker geben sich mit geringen Versprechen zufrieden.
Als klar war, dass Narendra Modi für das Amt des Premierministers kandidieren wird, gab es mehrere Wirtschaftsdelegationen, die ihn auch besucht haben aus Europa. Darunter natürlich auch deutsche Unternehmer. Und es gab Einladungen in die deutsche Botschaft, wo die anderen EU-Botschafter auch anwesend waren, die mit Narendra Modi gesprochen haben, ihn auch nochmal angesprochen haben auf seine Rolle bei den Pogromen 2002. Und er ihnen dann versprochen hat, dass es solche Pogrome nicht mehr geben wird. Das hat den diplomatischen Kreisen dort offenbar gereicht, um ihm dann freie Hand zu lassen und auf der diplomatischen Ebene alle Wege frei gemacht haben, die vorher nicht frei waren. Also er hat versucht, sich selber ein anderes Image zu geben. Auf der anderen Seite hat er vor allem den hindu-nationalistischen Organisationen relativ freie Hand gelassen, wie sie praktisch mit Hasspredigern umgehen aus ihren eigenen Reihen, auch aus der BJP. Im größten Bundesstaat Uttar Pradesh gab es im vergangenen Herbst auch solche kommunalistischen Pogrome zwischen Muslimen und Hindus in Uttar Pradesh. Es gab Tote, es gab Vertreibungen, es gab Flüchtlingslager, wieder die Mehrheit der Opfer Muslime. Und Narendra Modi ist auf Parteikundgebungen aufgetreten, wo kurz bevor er die Bühne betreten hat, Politiker der BJP, die gegen die Ermittlungsverfahren liefen, weil sie halt Hasspredigten gehalten haben und die Menge aufgestachelt haben, gegen die muslimische Minderheit vorzugehen, die dort als Retter der Hindus vorher mit Blumengirlanden praktisch geehrt worden sind. Und erst anschließend hat er die Bühne betreten, ohne ein Wort darüber zu verlieren und hat halt seine Rede abgespult. Aber er bezieht sich nicht darauf, er kritisiert die auch nicht. Er ignoriert es und bezieht keine Stellung.
Wirtschaftlich prosperierend, kulturell vielfältig und auf dem Weg vom Schwellenland zum modernen Industriestaat. Das ist das Bild, das die Regierung gerne von Indien zeichnet. Von vielen Medien in Europa wird dies bereitwillig aufgenommen und verbreitet. Hunger und Ausbeutung kommen darin kaum vor. Und wenn doch, werden sie nicht in Zusammenhang gebracht mit dem exorbitanten Reichtum, den westliche Konzerne und die wenigen indischen Global Players auf Kosten der Bevölkerung realisieren und dabei Millionen indischer Benachteiligter ins Elend stürzen. Hunger und Elend sind jedoch der Preis, der unmittelbar mit der Art der wirtschaftlichen Entwicklung in Verbindung steht.